Laut Statistik ist von 13:37 das ist der Höchste im Laufe des Tages. Aber um diese Zeit anzufangen, ist schwierig. Aber ich hoffe, ihr seid einigermaßen fit. Es wurde auch gefragt, ob die Vorträge auf Landspielplätze gebracht worden. Nein, das machen wir nicht mehr. Zumindest haben sie sich verweigert. Ich habe hinten am Büchertisch, das ist in der Nähe von Essenssache, ein paar Bücher noch hingestellt, die man sich anschauen kann. Das ist nicht zu kaufen, sondern zu gucken, hey, gute Bücher zum Thema Leitung, Entscheidungen, wie kommen wir zu Entscheidungen, die zu finden sind. Und da sind so 6-7 Bücher, die ihr euch anschauen könnt und eventuell dann zu bestellen. Da sind auch noch ein paar Exemplare, ich hatte die zufällig noch im Auto, von unserer Gemeindezeitschrift, die rauskommt, und unser Mitarbeiterheft. Wir legen Wert auf Mitarbeit. Und hier stellen wir unsere Mitarbeiter vor, beziehungsweise die Bereiche, es ist schon 2 Jahre alt, das Heft, ist gar nicht mehr so hochgradig aktuell. Aber hier kann man dran sehen, eben wo man mitarbeiten kann, was wo man mitwirken kann, wo man mitleiten kann und was wir für Voraussetzungen da abgeben. Genau. Nee, das lege ich jetzt hier. Sprengstoff in der Gemeinde, so bei einigen Themen mittendrin habe ich auch gemerkt, ja genau, das ist unser Thema. Und Sprengstoff ist wunderbar, kann man gut benutzen, wenn man sich Wege frei sprengen will, kann aber auch negativ sich auswirken. Meistens sind es in der Gemeinde Tretminen und nicht so offen liegender Sprengstoff, an die man auch irgendwann ran muss. Also viele Gemeinden haben so im Laufe ihrer Geschichte Erfahrungen, die nicht gut waren, Spaltungen, andere Dinge, Machtmissbrauch gehabt. Und das sind heute die Minenfelder. Und sie wirken auf, dass wir uns nicht trauen. Und es wird so ein Zaun darum gebaut. Das Thema sprechen wir nicht mehr an. Das hatten wir mal vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren oder im letzten Jahrtausend. Von daher sind das so Dinge, und die müssen wir erkennen. Und wir müssen sehen, wo sind Minenfelder in unserer Gemeinde. Und das sind auch Dinge, die dahinter liegen. Die also Entscheidungen, die getroffen werden, dann boykottieren. Oder halt, es platzt wieder eine Bombe und dann haben wir diesen Sprengstoff. Und wir wissen oft gar nicht, gerade neue Leute, auf welche Mine haben wir da getreten. Also das sind alles Punkte, die wir dann auch klären wollen. Ich werde jetzt weitermachen in der Thematik, das, was ich schon heute Vormittag machen wollte. Wie kommen wir zu geistlichen Entscheidungen, die, irgendwo stört ein Handy, irgendwo brummt ein Handy. Stört das euch auch? Das ist ja meins. Das ist mein eigenes. Oh, da muss ich ja was mal eben ausstellen. Oh, das ist eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde. Da muss ich mal eben dran gehen. Das ist Frau Streit. Da muss ich mir eben, ich mach's ganz kurz, ja. Schwester Streit. Nein, ich habe keine Zeit. Nein, auch keine halbe Stunde. Nein, ich bin gerade mitten in einem. Wieso sind Sie am Leben zerstört? Schwester Streit, was hat das mit dem Frauenchor zu tun? Schwester Streit, wir haben die Entscheidung getroffen in der Gemeindeleitung einmütig, dass der Frauenchor nur noch einmal im Jahr spielen darf. Ja. Ja, das gilt auch nächstes Jahr. Ja. Bis Jesu wiederkommt. Ja, okay. Ich weiß, dass der Männerchor 2-mal auftreten darf, aber die üben auch. Ja. Diese Entscheidung, doch. Da stehe ich zu. Doch, das. Schwester Streit, ich muss Schluss machen, ich bin mitten. Wieso mische ich mich in alles rein? Schwester Streit, ich habe nichts gegen Ihre Beziehung mit Bruder Hammel. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Nein, Sie können denn auch heiraten. Ich habe nur gesagt, überlegen Sie sich das mit dem Doppelnamen. Vor allen Dingen nehmen Sie nicht Ihren Namen zuerst. Genau. Ja, Schwester Streit, doch. Ich stehe zu dieser Entscheidung. Ja. Wieso sollen wir den Bruder aus der Gemeinde rausschmeißen? Was hat das mit ihr Lehren zu tun? Sie kommen nicht mehr zur Bibelstunde jetzt. Ah, okay. Ja. Ihr Lehren. Ich habe noch nie was von ihr Lehren bei uns gehört. Schwester Streit. Nein. Unser Bruder hat nicht gesagt, dass Frauen nicht in den Himmel kommen. Das hat er nicht gelehrt. Er hat diese Stelle ausgelegt, es trat eine Ruhe im Himmel ein für eine halbe Stunde. Das könnte ein Hinweis sein, dass Schwestern später kommen. Nein, Schwester, ich muss jetzt wirklich auch, Schwester, ja, sie mich auch, ja, danke, ja. Also, ihr Lieben, es macht unglaublich Spaß, in einer Gemeinde Entscheidungen durchzuziehen. Und die Schäfchen sind fast alle nett. Wenn es nicht auch ernst wäre, eine Entscheidung zu treffen, ist das eine. Aber sie dann zu kommunizieren, das ist halt das andere. Und dann auch durchzuziehen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, zu sehen, halt, wo müssen wir immer wieder, aber ich bin schon mittendrin im Thema. Gut, ich gehe weiter bei der Thematik. Ich erinnere mich an ein ganz trauriges Gespräch nach einem Gottesdienst mit einem russlanddeutschen Bruder. Und er stand vor mir, ich hatte ein Seminar dort gehalten, es ging um Kindererziehung. Und er stand vor mir und er klagte so sein Leid. Und er sagte, mein Sohn 16 Jahre alt und die Tochter 15 und ich komme mit denen nicht klar. Und gib mir mal ein paar Ratschläge, was ich jetzt mit denen machen soll. Die gehorchen nicht, die machen, was sie wollen und so weiter und so fort. Und er wollte von mir so ein paar ganz praktische Ratschläge. Was soll ich jetzt machen mit dieser Brut, in diesem Alter? Und ich habe so ein paar Rückfragen gestellt und ich habe herausgefunden, er hat sich im Vorfeld nie drum gekümmert. Er hat sich aus allem rausgezogen, war immer unterwegs und beschäftigt im Beruf und Gemeinde. Und jetzt erst wurde er wach, wo es gar nicht mehr ging. Und er wollte jetzt ein paar Ratschläge haben, so ganz schnell, was mache ich jetzt? Und es war ein trauriges Gespräch und ich konnte ihm sagen, ich kann dir jetzt keine Ratschläge so geben, was du jetzt so machen kannst. Das Problem ist, du hast viele Jahre, wo du hättest vorarbeiten können, da hast du nichts gemacht. Und jetzt willst du innerhalb von kürzester Zeit reinschlagen und sagen, jetzt, wie gehe ich jetzt mit einem 15-, 16-Jährigen um? Ich hätte ihm fast gesagt, jetzt kommen schwere Jahre. Und jetzt werden die Fehlentwicklungen von früher, werden jetzt grausam hochkommen. Und du brauchst jetzt viel Gnade und viel Gebet was du am meisten tun musst, ist dich zu entschuldigen, wo du als Vater versagt hast. Was hat das mit unserem Thema zu tun? In vielen Gemeinden werde ich oft gefragt, was machen wir denn jetzt? Wir hängen da an diesem Problem fest und wir können zu keiner Entscheidung kommen und man will dann so eine schnelle Ad-hoc-Entscheidung. Was macht ihr denn jetzt? Was können wir tun? Gib uns mal 3, 4 Punkte, was wir jetzt im Augenblick tun können. Und wenn ich dann zurückfrage, mit dem Gemeindeleitung in die Geschichte zurückgehe, sehe ich oft eine Kette von Entwicklungen, die hätten nicht sein dürfen. Und deshalb stehen dann viele fest an dem Punkt und wissen nicht, was sie jetzt machen sollen. Sie kommen quasi zu keiner Entscheidung mehr. Sie sind gar nicht mehr entscheidungsfähig. Dann, wenn wir das eine machen, brüllen die anderen. Und wenn wir dies machen, dann brüllt die andere Gruppe. Und deshalb habe ich mir ein paar Punkte rausgesucht, die vielleicht jetzt nicht aktuell für jetzt im Augenblick hilfreich sind, aber die uns helfen und zu sagen, hey, jetzt wissen wir, woran wir arbeiten müssen. Vielleicht bis wir zu dieser Entscheidung kommen, was immer ansteht. Und deshalb möchte ich euch ein paar Sachen erklären, die ich im Vorfeld wichtig finde. Diese Dinge, ich nenne sie positiv, kann man natürlich auch negativ sehen. Das heißt, wenn sie fehlen, machen sie Entscheidungen sehr schwer. Aber da, wo sie da sind, sind sie unterstützend für viele Entscheidungsprozesse. Und ich gehe einfach mal ein paar Punkte durch. Ihr habt sie auch auf eurem Zettel liegen. Was fördert also geistliche Entscheidung? Was ist gut, dass eine Gemeinde, wenn sie so aufgestellt ist, wird sie merken, dass sie Entscheidung viel schneller treffen kann? Und eins der elementaren wichtigen Dinge ist, hat die Gemeinde einen Auftrag und eine Vision? Einen Auftrag hat sie, aber ist dieser Auftrag bewusst? Wozu gibt es diese Gemeinde hier oder deine Gemeinde vor Ort oder meine Gemeinde in Erkrath? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Gemeinden hier nicht gearbeitet haben. Sie wissen eigentlich nicht, wozu sie da sind. Sie haben sich irgendwann mal vor 150 oder vor 500 Jahren gegründet und jetzt schleppen sie sich irgendwie so durchs Leben. Es sind noch zu viele da, dass einer das Licht ausmacht. Aber sie haben schon lange kein Bild mehr, wie die Gemeinde sein kann. Hier stehe ich ja in einem Raum, wo man merkt, hier hat eine Gemeinde nach vorne gedacht. Hier hat eine Gemeinde sich den Herausforderungen gestellt. Aber ihr Lieben, wir sagen ja oft, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo am Kai, da liegen Schiffe und du gehst irgendwo drauf und sagst, wo geht hin die Reise? Und der Kapitän sagt, keine Ahnung, wir fahren einfach los. Würde keiner von uns aufs Schiff gehen. Aber wenn der Kapitän sagt, hey, wir wollen nach Malta oder wir wollen auf die Insel rüber oder wir haben eine Kreuzfahrt vor uns, ist was anderes. Viele Gemeinden wissen einfach nicht mehr, wozu sie da sind und was für ein Bild sie haben. Eine Vision ist ja ein Bild von der Zukunft, was in mir Faszination und Leidenschaft auslöst. Aber wenn ich nur noch meine Gemeinde so sehe, was ist das für ein Haufen? Und wie komme ich hier am besten raus? Dann habe ich das verloren. Und Entscheidungen sind dann willkürlich. Wir wissen ja gar nicht, wohin wir wollen. Und dann kommen ständig irgendwelche Anfragen und dann entscheiden wir mal so und mal so. Es ist wie so eine Irrfahrt durchs Wasser, weil wir nicht wissen, wozu ist diese Gemeinde da. Diese Gemeinde hier in Remels, wir sind jetzt hier Gastgeber, hat einen Fingerabdruck von Gott. Die Gemeinde in Bremerhaven oder wie auch immer eure Orte heißen, hat auch einen speziellen Abdruck. Wozu sind wir da? Und wovon träumen wir? Ich nehme mir in meiner Gemeinde immer wieder Zeit, es ist einen ganzen Monat, immer im Januar, 4 Predigten zu halten, wozu wir da sind und was unser Auftrag ist. Und das habe ich der Gemeinde gesagt, das werde ich, solange ich im Dienst stehe, werde ich das machen. Am Anfang des Jahres, lasst uns zurückblicken, bevor der ganze Gemeindealltag beginnt, zu sagen, hey. Und das prägt auch unsere Entscheidungen. Passt das in unsere Vision rein? Ich kriege jeden Sonntag irgendeine Idee, die irgendeiner unter der Dusche hatte und sagt, ich habe den Eindruck, der Herr hat mir gezeigt. Und dann sollen wir dies machen und das müssen wir machen und hier ist, für diese Gruppe müssen wir was machen und hier haben wir noch Betroffene. Also man könnte in einer wachsenden Gemeinde unglaublich viel machen, wenn man keine Vision hat. Und wenn man sagt, Leute, wir haben ein Bild, wir können nicht alles. Das ist unser klarer Auftrag. Und viele Entscheidungen, gerade strategischen Entscheidungen, müssen sich davon ableiten lassen. Was wollen wir in diesem Jahr? Welches Ziel gehen wir voraus? Also es ist eine ganz, ganz große Hilfe, wenn du weißt, wo es lang geht. Das nächste, was fördert geistliche Entscheidungen? Gewöhne deine Gemeinde an Veränderung. Ich habe heute Morgen den Satz gesagt, hier muss was passieren, aber es soll sich nichts ändern. Das ist so der Grundsatz von vielen, weil sie denken, wenn sich etwas ändert, dann muss es ja vorher falsch gewesen sein. Und deshalb kommt ja oft dieser Satz, war denn früher alles falsch? Das ist ja so eine Totschlagargumentation, wenn sich etwas ändert. Gewöhne deine Gemeinde an Veränderung. Wir leben in einem Lebensprozess, ihr Lieben, wir verändern uns ständig. Wenn sich bei dir nichts mehr ändert, bist du auch wahrscheinlich kurz vorm Exitus. Also wenn sich gar nichts mehr ändert, leben wir nicht mehr. Leben heißt Veränderung. Und Gemeinde ist ein Organismus und das heißt Veränderung. Und ihr Lieben, Veränderung bedeutet nicht, vorher war es falsch, sondern es verändert sich. Nehmen wir mal Kindererziehung. Ich habe 4 Kinder, die sind jetzt erwachsen. Wenn du versuchst, deinen 13- oder 15-Jährigen so zu erziehen wie einen 3-Jährigen und sagst, hör mal, wenn die Lampen angehen, da bist du aber zu Hause. Das ist gut für einen 8- und 9-Jährigen. Aber versuch das mal mit 15-, 16-Jährigen, dass du sagst, hier, um 18 Uhr geht die Lampen an, dann bist du zu Hause. Wir müssen uns verändern. Wir verändern uns ständig in unserem Leben. Unsere Berufe verändern uns. Und nur in der Gemeinde denken wir, hier muss alles so bleiben, wie es immer schon war. Und das geht nicht. Gewöhne deine Gemeinde an Veränderung. Ich weiß, bei vielen Christen kommt Veränderung so von der Befürchtungsskala gleich nach dem Antichristen. Also sobald, da steht gleich an zweiter Punkt schon die Veränderung. Hauptsache, es verändert sich nichts. Und dann kriegen die Panik, weil sie Angst haben und sagen, ach, früher war doch alles so. Das Zweite, was ich zu Veränderungen sage, also einmal sind sie normal und das Zweite ist, es gibt auch Veränderungen, die sind nicht schön. Ich habe natürlich mir auch gewünscht, ich habe eine Tochter, 3 Söhne und eine Tochter und ich habe mir natürlich gewünscht, dass sie möglichst lange zu Hause bleibt und dass sie dann mit 40 vielleicht Diakonisse wird und also von der bösen Welt bewahrt wird und dann Ja, und mit 15, 16 kamen die Feinde ins Haus. Ich wollte es nicht. Ich konnte nichts dran machen. Und dann kam die Veränderung. Und irgendwann hat sie geheiratet. Und ich sollte sie auch noch trauen. Das war eben der, ja. Ich habe mich dem gestellt, dieser Veränderung. Und klar, ich kann sie nicht halten. Ist doch ganz klar. Wir müssen Kinder gehen lassen. Wir müssen Menschen ziehen lassen. Das ist Veränderung. Und glaub nicht, dass mir alle Veränderungen gefallen. Auch in der Gemeinde nicht. Ich war früher, als wir so im Kleinkreis waren, ich war bei allem informiert. Ich war der typische Hirte. Ich stand zwar nicht hinten am Ausgang, habe Hände geschüttelt. Da hätte ich bei uns bis 5 Uhr warten können. Die gehen einfach nicht. Aber ich wusste einfach, ich war meistens der Letzte, der abgeschlossen hat. Und ich war so im Vertrauten. Und als die Gemeinde dann wuchs und ich dann nach einem Gottesdienst oder nach 2 Gottesdiensten, ich war dann auch platt nach ein paar Gesprächen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und die Gemeinde war noch da und der Pastor fährt nach Hause. Und das war für mich eine Veränderung, die hat mir gar nicht gefallen. Aber mein Berater hat mir gesagt, hör mal Martin, du hast dich da ausgepowert. Und wenn du jetzt nach dem Gottesdienst dich noch allen Gesprächen stellst und da im Foyer stehst und von allen angeschossen wirst, du musst dich ein bisschen schützen. Das war eine Veränderung und da gibt's viele von, die haben mir gar nicht gefallen. Aber ich habe mich vom Hirten zum Ranger entwickeln müssen. Und ich bin jetzt ganz selten noch an der Basis der Schafe. Gerade gestern habe ich noch jemanden angerufen, der ist 86. Das ist einer der wenigen Momente, wo ich noch jemanden anrufe. Meine Sekretärin hat gesagt, du, den musst du anrufen, das wäre ganz gut. Und den kennst du ja von Anfang an. Aber ich bin längst nicht mehr an der Basis. Was ich sagen will, ist, viele Veränderungen gefallen mir auch nicht. Aber sie gehören dazu. Und unsere Gemeinde daran zu gewöhnen und sagen, hey, da kommen Veränderungen zu. Wir haben vor einem Jahr uns entschieden, die Staffelübergabe rechtzeitig abzugeben. Das heißt, die nächste Generation nicht nur arbeiten zu lassen, sondern auch Verantwortung zu übergeben. Und wir haben die Gemeinde darauf vorbereitet. Und das war für mich eine Veränderung, die mir schwer fiel. Ich musste nach 22 Jahren mein Kind, das ist Gottesdienst, das ich geleitet habe, in die Hände eines Jüngeren legen. Mit vielen, vielen Mitarbeitern, mit viel Herzblut. Und wenn man mich so gefragt hätte, machst du das gerne, hätte ich gesagt, nö. Gerne würde ich gerne die Staffel weiterbehalten. Aber ich weiß, meine Zeit geht zu Ende. Ich habe noch 3704 Tage in der Gemeinde zu leben. Und ich muss mich langsam darauf vorbereiten, dass ich halt Leute nachziehe. Und wenn ich bis zuletzt das Staffelhof halte, und viele Gemeindeleitungen machen das, die Älteren, die halten das Staffeleisen fest. Und drehen eine Runde nach der anderen. Und die Übergabe wäre so wichtig gewesen. Und irgendwann laufen sie und laufen sie. Und keiner läuft mehr mit. Keiner kann die Staffel übernehmen. Und dann geht den Ältesten die Puste aus. Und sie werden immer langsamer. Und eigentlich würden sie gerne einem das in die Hand drücken. Aber da kommt keiner mehr. Weil sie vergessen haben, die jungen, motivierten Leute rechtzeitig reinzuholen. Ihr Älteren, in ihren Ergrauten, einige davon sind ja hier. Schaut, dass Veränderungen kommen. Und diese Staffelübergabe bringt Veränderung mit. Weil die machen wieder, vielleicht nicht alles anders, aber die machen Dinge anders. So wie du sie damals in jungen Jahren auch anders gemacht hast. Ob das der Gemeinde gefällt? Meistens nicht. Aber deshalb, wenn wir sie dran gewöhnen und sagen, es ist normal, dass sich Dinge ändern. Und es ist auch normal, dass du ein bisschen Trauer trägst. Zu mir kam letztens schon 3 Jahre her, kam jemand und hat gesagt, ich finde das so schade, dass hier die runden Geburtstage nicht mehr abgekündigt werden. Also alle Geburtstage konnten wir schon lange nicht mehr abkündigen, aber so wenigstens die runden, wenigstens die heute Geburtstag haben. Und ich habe gesagt, ja, finde ich auch schade. Trauern wir ein bisschen zusammen, so 5 Minuten und sagen, okay, es geht weiter. Ist nicht mehr so drin. Das heißt, sie hat natürlich von mir erwartet, dass ich auf sie zugehe und sage, machen wir jetzt wieder. Natürlich, weil du traurig bist. Aber ich habe sie ernst genommen und gesagt, natürlich, das ist eine Veränderung. Aber wir können es nicht mehr. Wir haben so viele Leute da. Da ist immer eine lange, lange Liste und so weiter und so fort. Oder ich finde es so schade, dass wir nicht mehr so beten, so Gebetsgemeinschaften machen können. Finde ich auch ganz schade. Weil wir haben das lange Zeit gemacht, dass da einer aufgestanden ist und gebetet. Aber versuch das mal mit 500 Leuten, das geht nicht. Ich habe 2 Leute, die könnten das. Die haben so eine laute Stimme, die beten überall. Aber ich habe viele treue Beter, die wird man gar nicht hören. Also, was ich damit sagen will, ist, Veränderungen sind ganz normal. Und wenn wir etwas ändern in der Gemeinde, wenn wir eine Entscheidung treffen und sagen, das machen wir jetzt anders, heißt das nicht, vorher war es schlecht. Sondern es ändert sich jetzt. Und das ist irgendwie ganz, ganz normal. Ach, ich könnte wieder in Schwärmen kommen. Was fördert die geistliche Entscheidung weiter? Das habe ich eben schon angesprochen. Wenn ich einen Gemeindeleitung, einen Ratschlag, einen weisen Ratschlag, hinter dem ich vollstehe, ist, kümmert euch um die Einheit im Geist und arbeitet so lange dran, bis ihr eins seid. Auf Einheit liegen die größten Verheißungen, das wissen wir. Dieses Einssein im Gebet, wo zwei oder drei, und wenn zwei eins werden im Gebet. Gott hat auf Einheit große Verheißung gelegt. Und das ist der Grund, warum der Teufel riesiges Interesse hat, diese Einheit eben nicht zustande werden zu lassen. Weil er diese Verheißung fürchtet. Und von seiner Seite aus ist das sehr clever. Muss man auch mal akzeptieren. Wenn er die Einheit in Leitungskreisen zerstört. Und es ist wie in einer Familie, wenn Eltern sich nicht eins sind, werden die Kinder das im Augenblick ausnutzen. Wenn Mama Nein sagt, rennen sie zum Papa. Sagen, der wird wahrscheinlich Ja sagen. Sie profitieren vielfach davon, aber später merken sie, sie haben keine Sicherheiten im Leben. Und sie fangen an, Leute zu manipulieren. Eine Einheit in der Ehe, eine Einheit in der Familie, eine Einheit in der Gemeindeleitung ist existenziell wichtig. Ich habe noch nie eine Gemeinde erlebt, die einmütig zusammen nach vorne gegangen ist und die Einheit war, und die Gemeindeleitung war zersplittert. Das gibt's nicht. Aber ich habe so viele Gemeinden erlebt mit einer zersplitterten Gemeindeleitung, wo die Leute in alle Richtungen gegangen sind und sie kamen zu keiner richtigen Entscheidung. Und die Herde, wenn dann eine Entscheidung getroffen wurde, dann standen ein paar auf und sind dann hingegangen zu Leitern und haben gesagt, was habt ihr denn da wieder gemacht? Ja, mich darfst du nicht fragen, ich war auch dagegen. Tja. Ich frage dich aber, weil ich weiß, dass du dagegen warst. Und dann hat man dieses Ganze sofort in der Gemeinde. Ihr Lieben, das ist ein ganz hohes Ziel. Und manche sagen mir, ne, da können wir gar keine Entscheidung treffen. Dann lieber Kampfabstimmung. Ich würde sagen, lass das als hohes Ziel. Einmütigkeit und einstimmig. Wir sagen bei uns in unserer, wenn Leute bei einigen Entscheidungen, die wir treffen müssen, noch Bauchschmerzen haben, dann fragen wir nach der Art der Bauchschmerzen. Und wenn jemand noch richtig heftige Koliken hat, dann sagen wir, wir treffen die Entscheidung noch nicht, wir beten drüber, es ist noch nicht reif. Aber wenn jemand sagt, ja, ich habe noch so ein bisschen, aber ich stelle mich voll dahinter. Wir sagen, du musst dich dahinter stellen. Und wenn du angesprochen wirst auf die Entscheidung, musst du nicht sagen, ja, dann frag die anderen. Sondern dann musst du sagen, ja, wir haben entschlossen. Das hat unsere Gemeinde geprägt und unsere Gemeinde weiß, wenn die Gemeindeleitung etwas nach vorne entscheidet und ihr Lieben, je größer eine Gemeinde wird, das wisst ihr ja auch, desto mehr muss geleitet werden an dem Punkt. Die Baustelle wird immer größer und da kann nicht mehr jeder Architekt sein. Aber wenn die Gemeindeleitung vorne steht und sagt, wir sind zu dieser Entscheidung gekommen, dann muss die Gemeinde in diesem Vertrauen leben und sagen, okay, die werden darüber gesprochen haben, die haben darüber gebetet. Wir hatten ja auch Möglichkeiten, da kommen wir noch auf das Thema. Wir hatten Möglichkeiten, Einspruch zu heben. Aber letzten Endes müssen sie die Sicherheit haben, der Herr will hinter euch stehen. Wir vertrauen euch. Wenn es nicht mehr ist, wenn das Misstrauen da ist, ist egal, welche Entscheidung wir treffen. Die Leute werden sie boykottieren oder sie werden sagen, naja, komm, die da machen sowieso, was sie wollen. Lohnt sich sowieso nicht, da was gegen zu sagen. Das sind dann so Haltungen, wo man merkt, die Gemeindeleitung wird nicht mehr getragen von der Herde. Deshalb, wenn ich einen Ratschlag geben kann, ringt darum. Das heißt aber auch, in der Leitung müssen wir uns aufeinander zubewegen. Da kann keiner stehen, der einfach sagt, hier, so wie Luther damals, hier stehe ich und ich bewege mich keinen Millimeter. Ich kann nicht anders. Ich sage dann immer, doch, du kannst anders, du willst nur im Augenblick nicht anders. Damit müssen wir arbeiten. Also wenn dann jemand steht und sagt, pass mal auf, nur über meine Leiche, diese Entscheidung, ich bleib beim Nein, können wir natürlich sagen, können wir ja nie eine Entscheidung treffen, weil wir einmütig machen. Das heißt, ich erwarte von Leitern, dass sie sich bewegen. Und wenn wir auf irgendeine Sache kommen, die wir zu entscheiden haben, so eine strategische Entscheidung, wo wir sagen, hey, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Dann ringen wir, dann beten wir, dann fordern wir raus, dann suchen wir das Gespräch unter vier Augen. Wir hören auf alle Bedenken, wir gehen wirklich damit um. Aber ich erwarte, dass sich Menschen bewegen. Und das ist etwas Tolles. Wenn du am ersten Abend merkst, hier sind, die kommen wirklich von Ost und West zusammen. Und irgendwann stehen wir am Kreuz oder irgendwann stehen wir an der Kreuzung und sagen, wir gehen geschlossen geradeaus, wir gehen geschlossen nach links. Wir bleiben geschlossen stehen, alles das, was uns Gott jetzt so gezeigt hat. Und dann führen wir die Gemeinde weiter. Also Einheit in der Geleitung ist unglaublich wichtig. Die Frage, die sofort danach kommt, und deshalb ist das der nächste Punkt, ist, wie setzt sich denn so eine Leitung auseinander? So ein kleines Leitungsteam für Hauskreise oder so ein Team für Gemeindeleitung. Wie setzt sich das denn auseinander? Und das möchte ich gern ein bisschen erklären, weil hier ich ganz große Schwachpunkte oft sehe. Menschen sind unterschiedlich veranlagt. Es gibt Menschen, die sind sehr stark visionär und die haben immer die große Frage, wohin geht es? Wohin wollen wir uns entwickeln? Wie soll die Gemeinde weitergehen? Tolle Geschichte, die wir hatten, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Jesus ist noch nicht wiedergekommen und er hat ja gesagt, bis dahin bauen wir Gemeinde. Das sind Leute, die wirklich immer in die Zukunft gucken und man nennt sie Visionäre. Also Visionäre ist das beste Wort. Also Leute, die einfach einen Traum haben von der Zukunft und sagen, so schön wie es war, aber das Eigentliche liegt noch vor uns. The best is still to come. Und dann gibt es Leute, die kommen mehr von der Bewahrerschiene, die fragen, woher kommen wir? Die kommen mehr von der Geschichte. Und die sagen, hey, schön, du warst wieder auf einem Willow-Krieg-Kongress, aber wir haben ja hier in Remels auch unsere Geschichte. Und wir sind nicht Willow. Und wir sind nicht Saddleback. Und wir sind nicht ICF. Und wir sind nicht Hillsong. Wir sind die EFG Remels, woher kommen wir? Und sie sind mehr die bewahrenden Leute. Sie sind die Leute, die auch ein Bewusstsein haben, was ist unsere Geschichte? Und das ist in der heutigen Zeit, wo sich so viel ändert, wichtig. Dann gibt es Leute, die fragen, was machen wir denn? Das sind die großen Strategen. Die sagen, du hast eine Idee, ich zeichne dir das auf PowerPoint auf. Also das sind die Leute, die irgendwo sagen, okay, was sind die nächsten Schritte? Du träumst von einem Auditorium, du träumst von einem, weiß ich nicht, von einer Zweiggemeinde. Was sind denn die nächsten Schritte? Was müssen wir tun, damit wir da hinkommen? Das sind Leute, die ganz stark strategisch arbeiten. Und dann gibt es Leute, die fragen, wer macht denn mit? Das sind die Menschenorientierten. Die sagen, hey, wie können wir die Gemeinde gewinnen? Wir haben einen Traum, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen jetzt auch, was wir tun, aber jetzt, wer erzählt es unserer Herde, wer erzählt es den Leuten? Und der Seniorenkreis muss noch gewonnen werden. Also der hat immer die Menschen im Blick. Und wenn diese, und kein Leiter kann jede Position belegen in einem Leitungskreis. Du wirst immer Leute haben, die nach vorne gehen wollen und Leute, die Bewahrer sind. Deshalb ausgeglichenes Team. Aber das Problem ist, die müssen sich verstehen als Team. Die und die sind oft gegeneinander. Das sind die Träumer und das sind die Bremser. Realisten klingt zu positiv. Bremser klingt besser in der Beschreibung. Also, wenn der hier oben, der Visionär, mal wieder vom Leitungskongress, GGE oder Willow-Krieg kommt, kriegt der schon die Krise hier unten. Und sagt, okay, 5 Minuten gebe ich dir in der nächsten Sitzung davon zu berichten, aber keine Minute länger. Und dann fängt der an zu träumen, gläserige Augen. Und der sitzt hier unten schon mit dem Fuß irgendwie auf die Bremse und sagt, okay, wir haben noch 20 Punkte, lass uns zum Alltag kommen. Ich übertreibe ein bisschen oder manchmal auch untertreibe ein bisschen. Wenn die sich nicht verstehen, werden die zum Gegeneinander. Und mit dem Team ist es vorbei. Dann werden die Stärken dessen von ihnen blockiert. Und die Stärken dessen werden von ihm nicht ernst genommen. Ach, der Bewahrer. Es gibt eine Sitzung, wo man sagt, der ist in Urlaub, dann lass uns ganz viel durchziehen. Der ist heute nicht da und wir machen mal 5 Punkte. Beide haben ihren Wert. Und wenn beide sich verstehen als Geschwister in einem Team, ist das unglaublich wichtig. Die genauso. Der ist irgendwann fertig und sagt so, das ist die Strategie, das sind die nächsten Pläne, das setzen wir jetzt um. Und dann kommt der wieder mit seiner Aberschwester X. Und er sagt, Mann, wir können doch nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Irgendwie, Verlust ist immer da. Und lasst uns durchziehen. Und er sagt, aber wir haben schon so viel Verlust gehabt. Die beiden müssen sich auch verstehen. und sagen, es ist wichtig, dass es bei der Herde ankommt. Aber wir müssen auch, wir dürfen nicht, der Letzte, die Fußkranken dürfen nicht das Tempo bestimmen. Das, bis der Letzte sich aufmacht. Dass wir sagen, ja, dann bewegen wir uns. Dann haben nämlich die sich schon alle woanders hin bewegt. Die sind in der Regel abgehauen. Die auch. Und irgendwann bleiben nur noch die hier übrig. Und das sind die Bewahrer und das sind die Menschenorientierten. Aber die Gemeinde, die innovativen Leute, die weiter wollen, die einfach sagen, hey, Gemeinde hat noch so viele Aufträge. Remels ist, weiß ich nicht, wie viel habt ihr hier, 500 oder 3000 oder wie auch immer. Es sind noch so viele zu erreichen. Lasst uns nicht damit beschäftigt sein, was wir schon alles erreicht haben, sondern lasst uns nach vorne gehen. Das meine ich mit ausgewogenem Team, dass wir merken, wir brauchen einander. Marc und ich, also der andere Pastor und ich, wir sind die Visionäre in der Gemeinde. Und unser Dritter im Bunde, das ist mehr ein Bewahrer. Und wir haben uns anderthalb Jahre damit beschäftigt und haben gesagt, wir wollen uns ergänzen. Wir brauchen einander. Denn wenn es einmal zu einem Bruch kommt und du hast nur noch Visionäre im Team, da wird die Herde überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Die müssen auch irgendwann mal Zeiten haben, wo sie wiederkäuen können. Das heißt, wo sie einfach mal auch ein bisschen auf einer Weide sind und wo man mal ein Jahr sagt, jetzt haben wir gebaut, jetzt haben wir dies gemacht und jetzt lass uns mal ein Jahr ein bisschen verdauen. Ist wichtig. Und nicht schon wieder was Neues träumen. Aber wenn es nur noch hier abgeht, dann schläft die Herde ein. Und dann geht gar nichts mehr nach vorne. Und dann machen wir das, wie wir schon immer machen. Und deshalb brauchen wir uns als ausgewogenes Team. Und deshalb müsst ihr auch gucken in euren Leitungen, in Gremien, in Kleinkreisen, egal in welchen Bereichen ihr seid, was fehlt uns am meisten im Augenblick? Fehlt uns der Hirte oder der älteste Gemeindeleitung, was auch immer, der jetzt vorangeht? Jetzt braucht die Gemeinde wieder jemanden, der nach vorne geht. Oder hatten wir den jetzt so lange und jetzt müssen wir mal ein bisschen wieder an der Struktur arbeiten. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen sesshafter werden. Wen brauchen wir? Ich habe in meiner Gemeindeleitung einen starken Strategen. Der ist Leiter von IT, von Esprit. Der hat so eine riesen Sache zu leiten. Und wenn ich von dem höre, wie der unsere Sachen umsetzen will, dann sage ich immer, Junge, komm ein bisschen runter. Wir sind hier Gemeinde. Wir sind nicht Esprit. Und deshalb, ich bin dann auf der Seite dann hier und sage, ich habe Menschen um mich herum und Ehrenämtler und nicht nur alles in strategisch denkende Menschen. Ein ausgeglichenes Team ist super für Entscheidungen. Weil die Gemeindeleitung weiß, wir sind alle, das sind Leute, die wollen nach vorne, das sind Leute, die haben über diesen Punkt nachgedacht, wo kommen wir her. Es ist alles ausgewogen behandelt worden. Und dann lasst uns gehen. Und die einen folgen mit Zittern und Zagen, die mehr so auf der Bewahrerschiene sind und sagen, okay, wenn es denn sein muss. Und die anderen fühlen sich einfach wertgeschätzt und gehört. Und deshalb ist es für mich eine ganz wichtige Sache eben, dass wir lernen, ausgeglichen zu sein. Wenn wir es nicht sind, fallen viele Entscheidungen schwer. Da gibt es diese Gruppen, ihr schon wieder, die da oben, weil die Herde sich nicht angenommen fühlt. Das ist etwas, was ich sehr hilfreich fand. Vor 3 Jahren gab es einen Vortrag auf einem Leitungskongress und das hat ganz viel Entspannung bei uns gesorgt. Nämlich die Frage, müssen wir entscheiden oder müssen wir managen? Müssen wir ein Problem lösen oder müssen wir eine Herausforderung oder eine Spannung managen? Und ihr Lieben, viele Entscheidungen wurden deshalb nicht gut getroffen, weil wir etwas, was wir hätten managen müssen, da haben wir eine Entscheidung getroffen. Was meine ich damit? Es gibt Dinge in der Gemeinde, die müssen wir lösen. Probleme. Da müssen wir sagen, das muss gelöst werden. Zum Beispiel das schlechte Reden übereinander. Wir haben einen Grundwert in unserer Gemeinde, Grundwert Nummer 9, dass wir sagen, das schlechte Reden übereinander ist ein satanischer Angriff auf die Gemeinde. Und das dürfen wir nicht managen, dass wir sagen, naja, sie sind halt alle so ein bisschen schräg, wenn sie den Mund aufmachen, sondern das müssen wir lösen. Und da müssen wir ganz klare Dinge bringen und wirklich Menschen konfrontieren und sagen, das wollen wir nicht. wie du über deine Geschwister redest, wie du über den Leitungskreis redest, wie du über deine Mitarbeiter redest, wie du über deinen Hauskreisleiter redest. Das wollen wir nicht. Und das ist etwas, was wir lösen müssen. Und viele Gemeinden müssen das zuerst lösen, weil das negative Reden sie so zerstört hat. Das ist ein Thema für sich. Und so gibt es einige Dinge, da müssen wir sagen, jetzt muss eine Entscheidung kommen. Das dürfen wir jetzt einfach nicht weiter haben. Aber viele Entscheidungen müssen wir managen. Wir müssen viele Bereiche in der Gemeinde, da können wir uns nicht auf eine Seite stellen. Da können wir sagen, entweder oder. Sondern wir müssen sagen, und. Im Theologischen ist uns das geläufig in der Bibel. Sollen wir Gott lieben oder sollen wir ihn fürchten? Sollen wir Gott lieben oder sollen wir Gott fürchten? Setzen wir da ein oder ein und? Ein und. Das ist eine Spannung. Das können wir nicht lösen. Der Verstand wird sagen, also entweder oder, ne? Was ich liebe, muss ich nicht fürchten und was ich fürchte, kann ich nicht lieben. Und wenn ich das löse, theologisch, dann habe ich entweder den lieben Gott, den ich in der Hosentasche habe, der alles akzeptiert, oder ich sage, Gott ist Gott, und dann komme ich mit ganz viel Druck und Leute kriegen Angst vor Gott. Die Bibel sagt, das ist eine Spannung. Gott lieben und Gott ehren, Gott fürchten. Und so empfinden wir in der Gemeinde viele Dinge, und wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir eine ganze Menge rausfinden, Dinge, wo wir sagen, das können wir nicht lösen, das müssen wir managen. Die Spannung zwischen Jung und Alt kannst du nicht lösen. Die musst du managen. Die Alten haben ein Recht. Sie sind da. Und sie sind in dieser Gemeinde alt geworden. Und sie haben vieles, was ihnen Wert gibt und vieles, was ihnen wichtig ist. Und das können wir nicht über Bord schmeißen. Dass wir sagen, ach, die Alten. Die Jungen sind das Wichtige. Die Jungen sind die Zukunft. Ich sage immer wieder zu meinen alten Geschwistern, ihr seid nicht meine Zukunft. Ihr seid bald weg. Ich sag's netter, aber ihr seid nicht mehr die Zukunft. Das müssen Sie auch hören. Die Jugend. Und trotzdem ist es eine riesige Spannung, die wir managen müssen. Wir haben die Spannung zwischen bei den Finanzen. Geht's immer darum, so billig wie möglich im Haus Gottes oder die Technik vom Feinsten. Guck mal hier, das ist, da stecken viele Euros drin, Tausende. Und es ist eine Spannung. Viele sagen so, ja, für Gott immer nur das Schlichteste. Sehe ich nicht so. Wenn bei uns die Leute ihre Pflanzen anschleppen, wo sie sagen, bevor ich die auf den Müll stecke, kann man doch in ein Gemeindehaus tun. Da sage ich, ja, so denken viele. Sag mal, Mann wollte die Couch auf den Müll schmeißen, habe ich gesagt, kann doch die Jugend noch haben. Ja, die ist schon total zersessen und die Jugend soll sich da jetzt rumfläzen in diesem Zeug. Also. Wir haben einen Grundsatz getroffen, kein Schrott für Gott. So, und das gilt auch für unsere Container. Also wir sammeln sehr viel, wir haben in Tschechien haben wir ein großes Containerhaus, wo wir ganz viel rüberbringen. Aber wir sagen, Leute, wehe, wir finden da irgendwie euer Zeug, wo ihr sagt, da habe ich schon Schuhe mitgeputzt und was weiß ich, und jetzt kann ich das ja noch in den Müllsack da tun. Sondern einfach zu sagen, nur das Beste, es geht um Gott. Auch in dem Haus Gottes. Natürlich brauchen wir keinen Tempel und kein Marmor und alles Mögliche. Und dennoch ist es das Haus Gottes. Aber das ist eine Spannung, die sich immer wieder niederschlägt in den Finanzen. Finanzen ist auch so ein Thema, was wir managen müssen. Glauben wir Gott oder glauben wir dem Kassierer? Müssen wir managen. Also ich weiß, wem ich glaube. Und das ist nicht der Kassierer. Aber wir müssen damit umgehen. Die Kassierer müssen die Bücher führen. Und sie müssen deutlich auch sagen, ihr lieben Leute, das könnte aber eng werden. Aber wir können nicht beiden dienen, Gott und, sondern da müssen wir eine Entscheidung treffen. Und trotzdem müssen wir es immer wieder managen, in jeder Budgetfrage. Wir sagen unseren Leuten, Ende des Jahres reicht eure Budgets ein, träumt groß, was ihr für eure Bereiche, Seelsorge, Lebenshilfe, Kinderarbeit, Jugendarbeit, was ihr braucht. Und dann träumen sie groß und dann kriegen wir die ganzen Zahlen. Und wir müssen jedes Jahr roundabout 100 bis 200.000 Euro kürzen in unserem Haushalt, nur kürzen, weil sie groß träumen. Und das sollen sie auch. Und da müssen wir uns hinsetzen. Und das ist eine riesige Spannung. Und immer wieder heißt es, warum kriegen die Jugend so viel? Warum kriegen wir Senioren nicht so viel? Und wie auch immer, dann versucht man gegeneinander auszuloten. Es sind viele Bereiche, die wir managen müssen. Alter Wein, neuer Wein. Der alte Wein ist die Tradition. Und der neue Wein ist das, was in unserer Zeit läuft. Neue Gemeindeformen, neue eure Flender-Gottesdienste und alles Mögliche. Das ist neuer Wein. Wo Jesus vorwarnt ist, das zu punchen. Niemand schüttet alten Wein in neuen Wein oder neuen Wein in alte Säcke. Weil die alten Säcke halten das nicht aus. Jetzt bleiben wir bei Weinsäcke. Die halten das nicht aus und die zerreißen. Das müssen wir aber managen. Alter Wein ist kostbar. Jesus sagt, niemand schmeißt alten Wein weg, weil der ist kostbar. Könnte ich sagen, hier, Lidl hat eine neue Weinkette aufgemacht, das alte hier vor 30 Jahren schütten wir alles weg. Soll ich mir sagen, wo du es hinschüttest? Also alter Wein ist kostbar, neuer Wein muss aber auch reifen. Und das müssen wir managen. Das können wir nicht lösen. Wir können nicht sagen, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf den alten Wein, weil der ist so, der schmeckt so gut. Der neue muss noch gären, der neue ist noch nicht ausgereift, der neue ist noch, aber er ist wichtig. Und so könnte man sehr viele Dinge jetzt nennen. Ehrenamt. Wie viel dürfen wir erwarten, wir Vollzeitlichen von Ehrenamtlichen? Das müssen wir managen. Und ich habe Leute, wo ich einfach sage, im Augenblick kannst du nicht mehr so mitarbeiten, das verstehe ich, weil da ist ein Kind und das Kind ist vielleicht krank und du brauchst jetzt längere Zeit. Oder dein Beruf fordert dich im Augenblick. Das ganze Managen zwischen Herausforderungen im Beruf und in der Gemeinde. Wir müssen das managen. Ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, so als Pastor einer Gemeinde, nur das, was in der Gemeinde getan wird, ist richtig geistlich. Und das andere ist alles nur so, um Geld zu verdienen und so weiter. Aber wenn du richtig geistlich arbeitest, nur in der Gemeinde. Und unser Gemeindeberater Keith Warrington hat uns Schritt für Schritt beraten und hat gesagt, hey, Reich Gottes ist viel größer als Gemeinde. Und wenn du Leute hast, die im Beruf erfolgreich sind, setz sie frei, schick ihnen Beter an die Hand und sag, hey, wir wollen, dass du deine Firma gut führst. Du stehst 100 Leuten vor. Und nicht zu sagen, hey, du warst schon lange nicht mehr im Hauskreis. Und ich bin enttäuscht, dass du nicht mehr in der Bibelstunde bist. Sondern zu sagen, was kann ich im Augenblick für dein Leben tun? Das meine ich mit managen. Da können wir nicht einfach sagen, nur hier sind die richtigen Dinge, sondern das ist Leben. Und wir haben eine richtige Entlastung gefunden. Wenn wir in der Gemeindeleitung nicht weiterkommen, wie entscheiden wir jetzt? Dass irgendeiner dann sagt, hey Leute, das müssen wir nicht entscheiden. Das müssen wir managen. Die Entscheidung, die wir jetzt auch treffen, in dem Augenblick, ist jetzt für einen Augenblick gut. Aber das kann im nächsten Jahr wieder ganz anders sein. Und das bringt eine ganz große Entspannung. Das bringt eine ganz große Hilfe. Denn wenn wir anfangen, Dinge, die man managen muss, wenn wir die lösen, wenn wir uns auf irgendeine Seite stellen, dann kriegen wir richtige Spannung. Und dann fühlen sich Leute nicht ernst genommen. Dann fühlen sich Leute einfach nicht mehr wohl bei uns. Genau. Könnte ich wieder eine ganze Menge zu erzählen. Was haben wir denn für Zeit? Ich bin immer noch beim Morgen. Gut. Aber das verrate ich euch nicht. Was fördert geistliche Entscheidungen? Ein wichtiger Punkt für euch als Gemeinde. Ihr sind ja 16 Gemeinden, glaube ich, vertreten. Habt ihr Dinge, die euch wirklich wichtig sind? Daran kann man viele Entscheidungen, die getroffen werden, ablesen. Grundwerte. Sachen, wo ihr sagt, das ist uns wirklich wichtig. Und deshalb entscheiden wir auch so. Einer unserer Grundwerte, ich habe gerade schon ansatzweise gesagt, ist für Gott immer nur das Beste. Nicht das Perfekte, aber immer das Beste. Und deshalb legen wir auch großen Wert zum Beispiel auf Ausbildung von Mitarbeitern. Wir sagen, okay, wir schicken dich zum Seminar, übernehmen alle Kosten. Du musst Urlaub nehmen, das sind deine Kosten, du musst dir Zeit nehmen, das ist deine Sache, aber wir unterstützen dich, weil wir wollen, dass du das Beste aus deinen Gaben machst. Und dann, das ist eine Entscheidung, die wir mal getroffen haben und das werden wir immer wieder umsetzen. Das heißt aber auch, wenn ich erlebe, dass Leute ihren Dienst schlampen, dass Leute es nicht ernst nehmen, mit Unpünktlichkeit immer wieder kommen und sagen, zum Üben nicht kommen oder ganz schnell sagen, ich konnte nicht. Auch dazu sagen, es geht nicht um Gemeinde, es geht um Gott. Alles, was du tust, ist für Gott. Und das Beste gibst du im Augenblick nicht. Frag dich einfach an diesem Punkt. Das sind dann auch ganz wichtige Entscheidungen eben. Das ist ein Grundwert und Grundwerte müssen gelebt werden. Auch das schlechte Reden. Wenn ein Mensch mir sagt in meiner Gemeinde, mit dem rede ich nicht mehr. Und der ist für mich gestorben da hinten. Ich sage immer, es gibt nur einen, der für uns gestorben ist. Das ist Jesus. Und wir sind Brüder und Schwestern. Und ich akzeptiere es in unserer Gemeinde nicht, dass Leute einfach sagen, wenn der kommt, komme ich nicht. Weil das ist etwas gegen unseren Grundwert. Und wir zwingen manchmal Menschen an den Tisch und sagen, das müssen wir klären. Vor allen Dingen, wenn das Leiter sind und Mitarbeiter sind und zu sagen, hey, wir stellen dir einen Mediator, wir gehen da mit rein, ihr habt im Augen, ihr könnt nicht miteinander mehr gut reden, aber wir wollen einfach nicht, dass das weitergeht. Weil gerade diese zwischenmenschlichen Dinge blockieren hinterher große Entscheidungen. Wenn da einer oben eine Entscheidung verkündet, mit dem ich da hinten die Sitze Schwierigkeiten habe, ich will gar nicht, dass der die Entscheidung verkündet. Egal wie richtig die ist, ich bin dagegen, weil ich gegen diesen Typen bin. Und das blockiert. Es gibt eine Geschichte, die mich mal sehr bewegt hat. Das ist die Geschichte von der 5. Armee des Feindes. Ich möchte sie euch kurz erzählen, auch wenn sie den Rahmen sprengt. Im Spanischen Bürgerkrieg wurde Madrid umlagert. Und der General, der die Stadt umlagert hat, hatte 4 Armeen an 4 verschiedenen Positionen. Und er wurde einmal gefragt, welche deiner Armeen ist die wichtigste? Mit welcher wirst du angreifen? Und dann hat der General gesagt, die wichtigste ist die 5. Armee. Und dann wurde er gefragt, wo ist denn deine 5. Armee? Wir sehen die gar nicht. Und dann hat er gesagt, das sind die, die schon in der Stadt sind. Das ist die, die schon drin sind. Die machen uns die Tore auf. Die arbeiten schon im Untergrund. Und die werden uns die Tore aufmachen, sodass wir rein können. Und das ist ein geistliches Prinzip. Der Teufel hat in jeder Gemeinde seine 5. Armee. Und sei dir sicher, dass du nicht dazu gehörst. Das sind die Leute, die von innen die Gemeinde auffressen. Das sind die Leute, die von innen rebellieren, die nicht mitmachen, die gegen Sachen arbeiten. Und die machen auf die Türen offen, dass eine Gemeinde überrannt wird. Die 5. Armee des Feindes ist ganz, ganz gefährdet. Und wir wollen alles daran tun. Und gerade bei Entscheidungen kommt das oft hoch. Wenn dann Dinge, wir kommen noch auf diesen Punkt. Ach, kommt jetzt der nächste, da kann ich gleich weitermachen. Gelebte Grundwerte. Und das ist Unzufriedenheit in der Gemeinde. Als Sünde entlarven. Es gibt eine Unzufriedenheit im Leben, die ist gut. Die positive Unzufriedenheit. Mehr von Gott. Mehr Gebet. Mehr Gott erfahren. Mehr, also das ist so eine positive Unzufriedenheit. Die ist förderlich. Du solltest dich im Leben mit Gott nie zufrieden geben. Aber Unzufriedenheit in der Gemeinde ist tödlich da, wo Leute unzufrieden werden. Weil eine falsche Entscheidung in ihren Augen getroffen worden ist, weil der Kurs der Gemeinde nicht mehr nachvollziehbar ist, weil die da oben sowieso machen, was sie wollen. Unzufriedenheit ist etwas, ich hätte was gesagt, all die Unzufriedenen sind sehr schnell in dieser 5. Armee drin. Sie ballen die Fäuste, sie gehen in den Untergrund. Mein Bruder war 17 Jahre lang Pastor einer FEG in der Schweiz, in Steffisburg. Und er hat die Gemeinde von klein übernommen, waren ganz wenig ältere Leute und hat sie ziemlich groß werden lassen, waren hinterher über 500 Leute dort in der Gemeinde. Und er ist innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 2 Monaten geschasst worden, rausgetan worden und konnte seinen Dienst nicht mehr machen. Ohne dass er irgendetwas gemacht hat, Gravierendes. Und ich habe ihn hinterher nach einem Jahr ist er nach Amerika mit seiner Familie gegangen. Und ich habe ihn nach einem Jahr dann gefragt und habe gesagt, sag mal, was war so dein Hauptfehler, den du damals dir vorwirfst? Du hast ja jetzt nicht Geld gestohlen oder Ehe gebrochen oder was auch immer. Was war dein Hauptfehler? Was wirfst du dir vor, dass es so schnell zu Ende ging? Und dann sagte er mir den Satz und der saß bei mir. Ich habe die Unzufriedenen aus dem Auge verloren. Ich habe die mit der Faust in der Tasche nicht beachtet. Weil wir waren lange Zeit, so erzählte er, lange Zeit eine geschlossene Gemeindeleitung. Wir waren sicher, die Gemeinde ging nach vorne und die Leitung stand zusammen. Und die standen nur am Rand. Die konnten nichts machen. Aber dann gab es den Moment, und das war damals, dass einer aus der Leitung aussteigen musste aus Krankheitsgründen. Der andere war im Ausland für ein halbes Jahr beruflich. Die Leitung war schwach, war geschwächt. Und in dem Moment hauten die Unzufriedenen rein. Das haben die irgendwie gerochen. Und er war innerhalb von 2 Monaten angesehener Pastor und plötzlich draußen. Er durfte gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Durfte sich nicht mehr verteidigen. Die Leute haben für klaren Tisch gesorgt. Die Unzufriedenen müssen beachtet werden. Und es ist einer meiner Grundsätze, die ich sage. Unzufriedenheit ist Sünde, wenn ich darin beharre. Auch diese opportunelle Unzufriedenheit. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Das ist etwas, was wir, und bei Entscheidungen, wir sind ja im Vorfeld von Entscheidungen, ist es so wichtig, wenn du dann die Leute hast, die hören nicht mehr richtig, ob der Geist Gottes spricht oder ob es zum Wohl der Gemeinde ist. Sie gucken nur noch, ist es für mein Wohlergehen, ist es, welche Gruppe entscheidet da? Und da bin ich gegen. Oder da bin ich für. Wir müssen diese Leute wirklich im Auge behalten. Und wenn du selbst einer der Unzufriedenen bist, bleib nicht in dem Lager. Denk an diese Geschichte von der 5. Armee. Lass dich nicht missbrauchen. Lass dich nicht anwerben von dem Gegner. Sondern zu sagen, ich stelle mich dem Prozess, ich suche das Gespräch. Und ich möchte nicht in der Position bleiben, dass ich Entscheidungen boykottiere. Ich werde immer wieder gefragt, an dem Punkt, wie viel Opposition ist bei euch erlaubt? Und wenn ich es klar sage, dann sage ich keine Opposition. Was ich damit meine ist, es gibt einen langen Prozess der Kritik, der konstruktiven Kritik, des Gespräches, Auseinandersetzung, Debattieren, das ist alles toll. Also mehr oder weniger. Aber wenn wir irgendwann zu einer Entscheidung gekommen sind, dass die Gemeindeleitung sagt, wir gehen auf diesen Kurs, wir bauen das Haus oder wir gehen jetzt in diese Richtung oder wir teilen uns im positiven Sinne, wir bauen eine Zweiggemeinde, egal welche Entscheidung es ist, da muss es eine Zeit geben der Trauer, da muss es auch eine Zeit geben nochmal der Rückfragen, da muss es eine Zeit geben, wo man nochmal 1:1 schaut. Aber es muss auch eine Zeit geben, wo man dann sagt, okay, ich stelle mich dahinter. Ich habe meine Schwierigkeiten, aber ich habe sie geäußert, aber ich gehe hinter diese Entscheidung. Wenn ich das nicht kann, wenn diese Entscheidung in meinen Augen ungeistlich ist, wenn diese Entscheidung falsch ist, dann muss ich gehen. Was viele tun ist, sie bleiben, aber sie gehen in den Untergrund. Sie gehen in Hauskreise, sie gehen in Kleingruppen, sie machen Unterschriftenaktionen, habe ich auch erlebt. Einfach so heimlich, still und leise. Und ihr Lieben, dann ist die 5. Armee aktiv. Ich weiß, das sind straight, man könnte zu jedem Satz jetzt auch was sagen. Aber einer meiner Grundprinzipien ist an dem Punkt. Ich sage immer wieder, 3 Sätze, love it, change it or leave it. Aber steh nicht im Weg. Love it heißt, liebe das. Also steh dahinter und sag, ja, die Gemeinde geht weiter und ich mach mit. Change it heißt, kann ich etwas tun, dass mitarbeiten, dass der Kurs nochmal gewechselt wird ein bisschen, kann ich es noch ändern. Aber wenn das nicht geht, dann rate ich Menschen auch in Frieden noch, dann geht. Bevor ihr anfangt, an Leiterschaft euch zu versündigen, bevor ihr anfangt, gegen den Gesalbten zu arbeiten. Ihr Lieben, ich kenne viele Gemeinden mit Spätfolgen an dem Punkt. Ihr kennt die Geschichte von David mit Saul. Saul war ein Verworfener und trotzdem hat David gesagt, ich rühre den Gesalbten Gottes nicht an. Das ist eine Haltung. Und wie oft mit Pastoren und Leitern, leitenden Mitarbeitern, egal auf welcher Ebene, umgegangen wird. Die Berufenen und Gesalbten werden angegriffen. Nochmal, es geht nicht um das normale Kritisieren. Es geht nicht darum, dass wir kämpfen und dass wir miteinander sind. Aber wie mit Leuten umgegangen wird, eben, ich habe vielfach die Scherben von Menschen, die mal in Leitung standen, gebrannt haben und die einfach, man kann sagen, getötet wurden. Deshalb muss ich eine Entscheidung treffen, wenn ich als wer auch immer in einer Gemeinde merke, der Kurs der Gemeinde in meinen Augen stimmt nicht. Ich habe es vor Gott geprüft, er stimmt nicht. Es ist, ich kann es nicht so sehen. Ich kann aber auch nichts mehr dran ändern. Ich kann mich dem aber auch nicht anschließen. Würde ich immer Mut machen und sagen, rede mit Gott und geh besser. Geh nicht in den Untergrund, geh nicht in den Widerstand, geh nicht in die Rebellion. Geh nicht in dieses, nur die werden schon sehen, was sie davon haben. Und dann sitzt du irgendwo und fängst an, alles, was dann läuft, mit Argusaugen zu beobachten. Du kommst schon in den Gottesdienst mit dem Wissen, das wird heute wieder. Und ich sag dir, das wird auch wieder so. Dinge geschehen nach deinem Glauben. Du kommst mit einer falschen Erwartung schon hin. Du kommst nicht mehr hin und sagst, ich möchte Gott begegnen. Egal, wer hier vorne dient, egal, wer singt, egal, welche Musik gespielt wird. Ich möchte Gott begegnen. Gott kann alles benutzen. Er hat uns ja seinen Stil nicht verraten, was er am meisten gut findet. Aber wenn ich schon reinkomme mit der Haltung, na, wenn der wieder predigt oder wenn die wieder spielen oder wenn der den Hauskreis macht, muss ich mich nicht wundern, wenn ich nichts erlebe. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Wir sind jetzt bei sehr elementaren Dingen, die habe ich nicht vorbereitet, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da an diesem Punkt Sachen als Sünde entlarven. Ich weiß, es gibt auch die Sünde der Leiterschaft an der Herde. Es gibt Machtmissbrauch. Auch viele Schafe sind missbraucht worden und viele Pastoren haben sich Dinge erlaubt, die hätten sich nicht erlauben dürfen. Ich will nicht einseitig werden, nur weil ich Pastor bin. Aber wir müssen diese Dinge nennen und wir müssen an diesen Dingen rangehen und wir müssen Vergebung aussprechen und sagen, hey, da mag manches schiefgelaufen sein und wir haben unter manchem gelitten, aber der Herr hat noch eine Zukunft in Bremerhaven oder in Remels oder in Bremen oder wo auch immer. Mehr Orte kenne ich hier nicht, Papenburg, Leer. Also es gibt eine Zukunft. Und können wir gemeinsam nach vorne gucken? Das ist eine Entscheidung. Die kann dir keiner abnehmen. Die musst du für dich treffen. Die musst du mit deinem Ehepartner treffen. Und die musst du dann mit deiner Gemeinde treffen. Wir haben Menschen in unserer Gemeinde gehen lassen müssen. Als ich in die Gemeinde kam, war meine Cousine und ihr Mann waren federführend. Und sie wollten mich in eine Linie bringen, Charismatik, pfingstlerische Linie. Und dann haben wir gesagt, so musst du sein, weil sie aus der Ecke kam. Und das ging 10 Jahre mehr oder weniger nicht gut. Und wir haben uns irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen auseinandergehen. Weil ihr versucht, mich immer vor den Karren zu spannen. Und ihr akzeptiert nicht, wie die Geschichte hier in Erkrath läuft. Und dann haben wir uns getrennt im Frieden. Und wir konnten sie aussegnen für ihren Dienst. Und das war eine rechtzeitige Entscheidung. Bei anderen waren wir zu spät und dann sind sie weggebrochen. Und das ist oft dann sehr, sehr traurig. Aber ihr Lieben, das ist, wenn wir über Entscheidungen nachdenken, denken wir über solche Sachen nicht nach. Wir gucken nur, warum läuft das so schwer? Warum steckt der Karren so fest? Warum treffen wir denn keine Entscheidung mehr? Vielleicht liegt im Hintergrund einiges im Argen. Und wenn die Dinge geklärt werden, und wir wieder anfangen, uns als Team zu verstehen, wenn wir wieder anfangen, uns anzugucken und sagen, mir ist Erbarmen widerfahren und das gebe ich dir jetzt weiter, auch wenn du viele Fehler gemacht hast. Wenn wir Vergebung wieder reinbringen, ist das eine ganz wichtige Sache. Als aber die Gemeinde wuchs, erhob sich ein Murren. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Wie bereiten wir das vor, dass auch konstruktiv gemurrt wird? Das ist jetzt nicht Kontrast zu dem, was ich eben gesagt habe. Wir müssen den Leuten eine Möglichkeit geben, positiv zu murren. Wir können nicht immer erwarten, dass sie alles verstehen. Und diese Atmosphäre zu schaffen, da könnte ich jetzt auch wieder eine ganze Menge zu sagen. Den Leuten sagen, hey, wenn du murrst, murre im anständigen Ton. Wir haben vorgestern eine Sitzung gehabt oder einen Abend, wo die Gemeinde zusammenkam. Ich habe, glaube ich, schon erzählt. Und da waren zwei dabei, die haben sich am Ton vergriffen. Und die haben wir uns zur Brust genommen. Und wir haben den einen auch mittendrin unterbrochen. Er hat Namen genannt, er hat sich positioniert. Und positiv murren heißt, pass auf deinen Ton auf. Deshalb sollte jedes Murren auch ausgeschlafen sein und nicht immer direkt nach dem Gottesdienst. Schlaf erstmal eine Nacht drüber. Geh ans Kreuz, besprich das mit deinem Herrn, klag ihm, kannst ihm in die Ohren liegen. Klingt am nächsten Tag schon ein bisschen angenehmer. Positiv murren heißt auch, wissen die Leute, wo sie hingehen sollen. Die richtige Adresse. War ja alles wieder viel zu laut, ne? Das ist so ein Standard. Wissen die Leute, wo sie das lassen? Wir haben unseren Leuten gesagt, was ich euch verbiete, ist, dass ihr direkt an die Technik herangeht, die wir ausbilden. An die jungen Leute, die da hinten am Licht sitzen oder an der Technik sitzen. Die lasst ihr in Ruhe. Wir haben einen Chef der Technik und der hat ein breites Kreuz und den dürft ihr anbaggern. Zu dem bringt alle Kritik. Weil so viele Leute sind demotiviert worden, weil da irgendein Pampel dahin gegangen ist und dem richtig so einen nach dem Gottesdienst, so links und rechts, wenn du das nochmal machst und dieses blöde Licht hier. Und Leute sind demotiviert. Da steht ein junger Mensch mit Tränen in den Augen und sagt, ich mache hier nichts mehr. Aber sie müssen eine Adresse haben. Und wenn du gar nicht weißt, wohin, kannst du zu mir kommen. Aber sie müssen eine Adresse haben, ein Klima des positiven Murrens. Das heißt, Kritik muss auch fließen. Und deshalb machen wir auch solche Abende, die ich überhaupt nicht mag, aber wo ich einfach sage, okay, dann lass uns mal so richtig Knur- und Murabende machen. Da kannst du mal so richtig sagen, was dir so quer liegt. Das halten wir dann aus 2 Stunden. Ist echt anstrengend. Aber es ist auch wichtig, dass es mal rauskommt. Denn sonst kommt es ja woanders raus. Die Luft anhalten kannst du ja nicht. Irgendwo kommt es dann woanders raus und meistens irgendwo in der Kleingruppe, im Hauskreis, beim Senioren, Kaffee trinken, wo auch immer. Nur da gibt es keine richtigen Ansprechpartner. Da wird das nur einfach weitergetratscht. Deshalb müssen wir gucken, wie wir an diesem Punkt das schaffen. Positives Murren, so also dass die Herde auch mal richtig knurren kann, schon wieder auf die Sommerweiden oder auch nicht. Entschärfe Minenfelder habe ich schon gesagt. Auch diesen Punkt möchte ich euch ans Herz legen. Wenn ihr bei Entscheidungen im Hauskreis oder in der Gemeinde oder wo auch immer sie getroffen werden, nicht weiterkommt, holt euch Hilfe von außen. Also immer eine Ebene drin zu haben, Menschen, die von außen reingucken. In der Firma nennt man das Berater, die kommen dann eben und gucken sich das Unternehmen an und werden eingeflogen, sind teure Leute. Aber sie haben ein Stückchen die Freiheit und die Erlaubnis, quer zu schießen, quer zu fragen, reinzudenken. Innerhalb einer Gemeinde sitzen wir immer, haben unsere Geschichte und wissen alles, was läuft. So Beratung von außen. Ich bin 12 Jahre lang, hat unsere Gemeinde sich Keith Warrington genommen und er hat uns 12 Jahre lang beraten. Ich habe übermorgen das Abschlussgespräch und wir suchen jetzt gerade einen neuen Gemeindeberater eben. Aber das war eine ganz wichtige Zeit. Er kam immer reingeflogen in die Leiterschaft, in die Gemeinde rein, schwerpunktmäßig Leiterschaft. Er hat uns geholfen bei, dass wir gesagt haben, das sind die Entscheidungen, die wir treffen müssen. Hier stehen wir, hier haben wir gebetet, hier sind wir schon durch. Und er hat sich Dinge angeguckt, er hat sich rückversichert, er hat Fragen gestellt. Er hat gesagt, ich würde an eurer Stelle hier nochmal nachfragen. Oder seid ihr immer noch nicht durch? Also er war sehr konstruktiv. Und das ist etwas Wichtiges, wenn ihr als Hauskreisleiter an irgendwelchen Punkten kommt. Wie stellen wir die Arbeit neu auf? Da sind wir gerade auch in der Gemeinde dran. Wie stellen sich die Hauskreise neu auf? Wir haben 25 Hauskreise, aber die viele eiern einfach vor sich hin, schon seit längerer Zeit. Sie wissen nicht, wozu sie eigentlich da sind. Und im Augenblick stellen wir das ganze System neu auf. Und das dauert. Und da brauchen wir Beratung von außen. Da brauchen wir Hilfen von Menschen, die schon weiter sind. Da brauchen wir einfach Hilfen, auch in deinem persönlichen Leben. Wenn du als Pastor oder als Gemeindeleiter oder als Ältester oder als Gemeinderatsmitglied, Hauskreisleiter nicht mehr weiterkommst, holt euch Hilfe von außen. Wenn du in deiner Ehe nicht mehr weiterkommst, hol dir rechtzeitig Hilfe von außen. Holt euch Berater. Holt euch Menschen, die reinfragen. Die meisten Ehen gehen deshalb kaputt, weil die bleiben unter sich. Und irgendwann merkst du, hey, der ist ausgezogen. Die ist weggegangen. Der hat eine neue. Und es hätte viel früher erkannt werden können. das ist etwas, wo wir gut zu Entscheidungen kommen, wenn wir das rechtzeitig ansehen. Zwei Sachen noch, die ihr nicht auf dem Zettel habt, und damit schließe ich diese Einheit. Lockerer Umgang mit Fehlentscheidungen. Wir sind Menschen und wir machen Fehler. Ich mache Fehler. Und wenn ich so manchmal auf die Geschichte zurückkomme und sage, oh, gut, dass der Herr damals so gnädig war und uns das nicht erlaubt hat. Wir haben Entscheidungen getroffen, die waren falsch. Wir haben oft zu spät reagiert. Wir haben manchmal Dinge laufen lassen, wo wir hätten sagen müssen, eher Schlussstrich. Aber ein Umgang, ein lockerer Umgang heißt, ich kann mir verzeihen. Und dann bricht nicht alles zusammen. Es gibt ja so Gemeinden einfach, da werden die verwundeten Leute auch noch hinterher irgendwo im Hinterhof erschossen, anstatt dass sie gepflegt werden. Wir müssen eine Gemeinde sein, wir wollen eine Gemeinde sein, wo Menschen heil werden. Und wenn du Fehler gemacht hast als Leiter, dann arbeiten wir daran. Und wir überlegen, war es eine Kompetenzentscheidung, die falsch war? Also hast du deine Kompetenz überschritten, du hattest was versprochen, konntest nicht einhalten. Dann helfen wir dir. Schwieriger wird es bei charakterlichen Fehlern. Da müssen wir Leute mal beiseite nehmen und sagen, hey, an dem Punkt musst du echt was tun. An deiner Unpünktlichkeit, an deiner Unzuverlässigkeit, an deinem Launhaftigkeit. Ein Leiter darf nicht launhaftig sein. Da müssen wir Dinge tun. Aber was ich mit lockeren meine, nicht einfach so nach dem Motto, shit happens, also passiert halt, sondern zu sagen, hey, dann bricht nicht die Welt zusammen. Wir leben von der Vergebung, wir haben die Gnade der Vergebung. Gott hat sich entschlossen, weiterzumachen. Das sollten wir auch machen. Nehmt euch Gott als Vorbild. Und das Letzte, es muss nicht alles bis zur Wiederkunft Jesu dauern. Gerade bei Entscheidungen, die sehr wichtig sind, wenn wir was Neues machen, wie einen neuen Gottesdienst. Wir arbeiten ganz viel mit Projekten. Wir sagen im Augenblick, ihr lieben Leute, das ist so, nach all den Überlegungen sind wir zu der Entscheidung gekommen. Ein zweiter Gottesdienst am Morgen ist besser als ein Neubau im Augenblick. Aber wir werden das testen. Wir hatten im letzten Jahr 2012 auf 2013, haben wir ein Jahr lang gesagt, okay, wir werden jetzt ein bisschen was tun, dass die Leute nicht mal alles vergessen, was sie hören. Wir wiederholen den Gottesdienst eine Woche später. Nochmal, komplett nochmal. Und du bist eingeladen, das nochmal zu hören. Oder du sagst, ich habe den schon gehört, also dann arbeite in der Gemeinde mit. Wir haben ja viele Leute, die sagen, ich würde in der Kinderarbeit mitarbeiten, aber dann verpasse ich ja den Gottesdienst. Also haben wir gesagt, okay, wir bieten dir nur noch alle zweimal im Monat einen neuen Gottesdienst. Und du kannst was für die Heiden tun, du kannst in der Mitarbeit sein. Aber das war ein Projekt von einem Jahr. Viele haben gesagt, das ist doch unmöglich, Blödsinn. Ich bin ein Freund von Wiederholung. Die meisten Christen wachsen deshalb nicht, weil sie immer alles wieder vergessen. Und mir haben viele gesagt, nach dem zweiten Mal im Gottesdienst, was ich letzte Woche Gott versprochen habe im Gebet, habe ich die ganze Woche nicht mehr drüber nachgedacht. Und wenn es ein neuer Gottesdienst gekommen wäre, wäre das alles weg gewesen. Also einmal ist so gut wie keinmal. Zweite Mal gehört, sitzt schon ein bisschen tiefer. Aber was ich damit sagen wollte, ist halt, wir haben gesagt, das ist jetzt ein Jahr, wir machen das ein Jahr. Das ist jetzt nicht die Wegweisung von oben, da hat der Herr gesprochen und jetzt müssen wir da sehen, dass das auch alles richtig ist. Nach einem Jahr haben wir es wieder gekippt, weil der Kahn war immer noch voll, wir wollten ein bisschen in Ruhe wachsen. Also haben wir gesagt, okay, nicht eine Woche später den gleichen Gottesdienst, sondern eine Stunde später, jetzt machen wir zwei Gottesdienste am Morgen. Aber was ich ausdrücken will, ist, viele Entscheidungen, da kommt ein Druck raus, wenn du sagst, wir probieren es aus. Wir wissen es auch nicht. Und nach 3 Monaten haben wir eine Umfrage gemacht, nach einem halben Jahr haben wir eine weitere Umfrage gemacht. Und wenn du so mit deinen Entscheidungen umgehst, hat das nichts mit Unsicherheit zu tun, so einfach zu sagen, wir wissen es nicht, wie das Leben geht. Und wir wissen auch nicht, was Gott daraus macht. Aber wenn du immer sagst, so hat der Herr gesprochen, und dann nach einem Jahr hat der Herr scheinbar undeutlich gesprochen oder was auch immer und hat eine neue Idee. Geht ja nicht. Es ist leichter zu sagen, wir haben den Eindruck, dass jetzt diese Entscheidung dran ist. Seid wachsam, liebe Gemeinde. Guckt hin. Wir werden euch fragen nach einem halben Jahr. Wir werden es auswerten. Wir werden gucken, wie es sich entwickelt. Und es kann sein, dass wir nach einem Jahr sagen, go for it. Das ist gut gelaufen. Oder wir sagen, wir müssen nachrüsten. Oder wir stoppen das Projekt wieder. Das hat nichts mit ihr wisst ja nicht, wohin, so ein Schlingerkurs, wir probieren alles aus. Sondern es hat damit zu tun, wir sind Menschen und vieles ist einfach nicht in der Bibel drin. Ob wir doppelte Gottesdienste machen oder ein Haus bauen oder noch ein Hauskreis oder was auch immer, da finden wir nichts, wo Gott gesagt hat, so müsst ihr es machen. Und das ist manchmal recht leicht zu sagen, im nächsten Jahr, ihr Lieben, gehen wir in diesen Weg. Und geht mit und betet drum und dass es gut ist. Und die Leute haben die Freiheit zu sagen, guck ich mal. Und wenn es gut läuft, können sie sagen, ach ja, jetzt fange ich auch an zu klatschen langsam. Ist ja erfolgreich. Wenn es nicht gut läuft, können sie sagen, hätte ich euch auch eher gesagt. Wenn ihr mich gefragt hättet, habt ihr ja nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht böse drum. Das sind Dinge, wo wir Entscheidungen ein bisschen nicht aufweichen. Aber wo wir uns aus diesem Rampenlicht rausnehmen und sagen, oh, wenn das schief geht, dann dürfen wir das nicht nochmal machen. Also das ist bei vielen Entscheidungen. Natürlich geht es nicht, wenn ihr viel Geld in die Hand nehmt. Also so ein Haus mal auf für ein Jahr zu bauen, ist nicht so gut. Das sind Entscheidungen, da müssen wir sicher sein. Weil da spielt ganz viel eine Rolle eben. Als wir damals unser Haus, unser Auditorium, unsere Halle gekauft haben, da bin ich vor die Gemeinde gegangen, weil ich eine Klarheit hatte. Aber ich habe der Gemeinde auch gesagt, ihr Lieben, wenn ich mich an dem Punkt verhört habe, dreh dich zurück. Weil so eine Entscheidung kann man nicht oft machen, zu sagen, ich habe den Eindruck und fangen wir mal an zu investieren und dann war es das doch nicht. Also es gibt auch Dinge, wo wir als Leiter ganz klar sein müssen. Aber nicht, ich trete zurück, weil ich dann beleidigt bin, sondern es gibt Dinge, wo ein Leiter das nur einmal so eine Entscheidung treffen kann. Oder ein Leitungsgremium. Aber viele dieser Entscheidungen laufen in diesem Prozess, dass wir sagen, im Augenblick geht die Gemeinde in diesen Kurs. Was im nächsten Jahr sein wird, who knows. So, jetzt habe ich meine Zeit.